Ich lese einige Verse, dass Sie einmal den Text vor Augen haben oder in den Ohren haben. In den ersten Versen kommen zig Namen vor, die schwer zu lesen und zu verstehen sind und die auch für uns sicherlich nicht ganz so wichtig sind. Und ich lese Vers 1. Es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinia, und dann werden sie alle aufgezählt, die jetzt Krieg führen. Und in Vers 11 lesen wir, dass eine der Koalitionen 5 gegen 4 siegt, und sie nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Speise und zogen davon. Und sie nahmen Lot, Abrahams Bruder, Sohn, und seine Habe, und sie zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entronnener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er aber wohnte unter den Terebinten Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eskol und des Bruders von Aner, und diese waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und die jagte ihn nach bis Dan. Er teilte sich wieder sie des Nachts, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis Hobar, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe zurück und auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten, und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt, und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ich denke, dass wir heute Nachmittag im ersten Teil nicht weiterkommen werden, deswegen lesen wir den Rest dann nach der Pause. Zuerst noch mal eine kleine Hilfe vielleicht. Ich habe mich gefreut, dass Wolfgang Nistvogel am Ende der ersten Kapitel deutlich gemacht hat, wofür der Altar, wofür das Zelt steht. Das kann man sich ja gut merken. Das Zelt, ja, das ist die Horizontale, die Beziehung zu dieser Welt, Fremdling unterwegs sein. Und der Altar, das ist die Vertikale, die Beziehung zu Gott, die deutlich wird, indem geopfert wird, indem gebetet wird, indem wir ein Zeugnis in dieser Welt sind. Das sind also zwei Dinge, die im Leben Abrahams eine ganz große Rolle spielen. Immer wieder geht es um Zelt und Altar. Manchmal konnte er keinen Altar bauen, weil sein Weg nicht in Ordnung war. Zum Beispiel in Ägypten hat er keinen Altar bauen können, natürlich nicht. Erst als er wieder zurück war. Und so handeln viele Geschichte, achtet beim Bibellesen darauf, Zelt und Altar. Bei Isaak, da haben wir ein anderes Symbol. Da finden viele Geschichten am Brunnen statt. Da lernt er auch irgendwie seine Braut kennen. Und immer wieder finden wir einen Brunnen, der von ihm oder seinen Knechten gegraben wird. Manchmal werden diese Brunnen auch verschüttet von den Philistern. Also ganz wichtige Szenenleben Isaaks, Brunnen. Und es ist nicht schwer, eine geistliche Lektion daraus zu ziehen. Die Brunnen, die sprechen ja von unserer Lebensader, einmal von unserem Herrn, aber auch vom Wort Gottes, wenn wir das jetzt mal anwenden, typologisch auf uns. Im Leben Jakobs finden wir wieder eine andere Sache. Der hat es nicht so gehabt mit dem Zelt und Altäre. Ich weiß gar nicht, ich glaube, einmal hat er einen gebaut oder zweimal. Brunnen finden wir hier und da auch in seinem Leben, aber sein Leben ist gekennzeichnet dadurch, dass er Denkmäler aufgebaut hat, Steine aufgebaut hat. Manchmal hat er noch Wein drüber gegossen. Wenn er ein besonderes Erlebnis mit Gott hatte oder mit Menschen, hat er ein Denkmal aufgebaut. Also Jakob, das wissen wir ja, er war ein Schlitzohr, ein Schlickefänger, ein Schleimer und ein ganz linker Typ. Aber in seinem Leben wird die Gnade Gottes so deutlich wie bei kaum einer anderen Person im Alten und Neuen Testament. Und er konnte sich immer nur erinnern an die Gnade Gottes. Deswegen hat er nicht viel Zelte gebaut oder Brunnen gegraben oder sonst was. Er konnte nur sagen, der Herr hat es getan, bis hier hat der Herr geholfen und so weiter. Das war Jakob. Also merkt euch diese drei Symbole. Das ist nicht schwer. Unter den Gesichtspunkten kann man diese Lebensgeschichten sehr gut studieren. Und wer das Glück hat, noch ein Buch von Watchman Nee, der Spiegel Gottes, zu bekommen, der hat das Leben dieser drei Patriarchen gerade unter dem Gesichtspunkt sehr, sehr, sehr wertvoll und schön und erbaulich erklärt. Das gibt es aber nur noch antiquarisch. Ja, wir haben hier also die sogenannte Schlacht der Könige vor uns. Nachdem wir in Kapitel 13 eine andere Schlacht betrachtet haben zwischen Brüdern, Lot und Abraham, jetzt geht es also um irdische Bereiche, soziale Bereiche, auch materielle Konflikte in diesem Kapitel. Und ich denke, dass wir hier lernen sollen, wie wir in diesen Bereichen als Christen, die dem Herrn Ehre bereiten wollen, wie wir eben im Lied gesungen haben, gehört haben, wie wir uns da verhalten sollen. Ich glaube, wir haben hier zwei wichtige aktuelle Themen vor uns. Einmal, wie verhalten wir uns Brüdern und Schwestern, also Geschwistern im Herrn gegenüber, die abgewichen sind, die sich getrennt haben und sich irgendwie verlaufen haben oder verirrt haben, in der Sünde leben oder wo auch immer in Sodom gelandet sind. Das ist eine wichtige Frage hier. Und dann eine zweite Frage. Welche Einstellung sehen wir bei dem Abraham in Bezug auf Geld und Güter und Besitz? Was können wir da von ihm lernen und was lehrt das Neue Testament darüber? Und ich hoffe, dass ich Zeit genug finde, um das ein bisschen deutlich zu machen oder um uns daran zu erinnern. Also diese ganz praktischen Lektionen, die für unser Alltagsleben wichtig sind, werden uns hier durch zwei Personen vorgestellt, Abraham und Lot. Und das ist ja oft die Weise Gottes, wie er uns belehrt, dass er uns Gegensätze vorstellt und wo wir uns auch dann schnell wiederfinden können. Beide sind aus Ur in Chaldäa aufgebrochen. Das haben wir heute Morgen gehört. Beide, wenn wir das anwenden auf uns, sind solche, die Gott gehorsam waren, die auf dem Weg sind, die Gott gepackt hat, berufen hat. Und sogar der Lot, obwohl man das kaum glauben kann, wenn man nur das Alte Testament hätte, wird im Neuen Testament der gerechte Lot genannt, der sich in Sodom gequält hat mit den ganzen Sünden, die da um ihn herum geschahen. Also eigentlich sollte man meinen, der war nicht echt. Aber die Bibel im Neuen Testament, das hatte auch Wolfgang eben schon angedeutet, schweigt da über die Sünden des Lot, sondern stellt ihm dann noch Zeugnis aus, dass er sich in Sodom gequält hat. Den Eindruck hätte ich nie gehabt, wenn man die Geschichte Lots so liest, denn der musste ja wirklich mit Gewalt aus dieser Stadt herausgerettet werden. Er wäre freiwillig nie ausgestiegen. Also beide solche, die von Gott gepackt wurden, beide gerettet sind und beide auch ans Ziel kommen. Aber wie kommen die ans Ziel? Wie werden die gerettet? Der eine Lot, könnte man sagen, wie ein Schiff mit zerfetzten Segeln, gebrochenen Masten, mit verlorener Ladung, mit fremder Hilfe noch soeben mit letzter Kraft in den Hafen gezogen. Und der andere Abraham mit vollen Segeln, reich beladen, im Abendrot eines gesichteten Lebens, im Hafen still eingelaufen oder angekommen. Also wir kommen ans Ziel, dafür wird Gott sorgen. Aber wie? Ja, das ist unsere Verantwortung, inwieweit wir dem Herrn folgen, von ihm geprägt werden, im Gehorsam sind oder eben nicht. Interessant ist der Name von Lot, der heißt übersetzt, so habe ich nachgelesen, ich kann also kein Hebräisch, heißt so etwas wie Verhüllung oder auch Decke. Und ich glaube, dass hier dieser Name auch etwas von seinem Charakter und von seinem ganzen Leben ausdrückt. Man kann ihn nicht ganz durchschauen. Er ist verhüllt. Seine Motive werden wenig deutlich. Also eine etwas schwer zu beschreibende Person. Auf jeden Fall ein Mitläufer, wie wir gehört haben, der sich an Abraham angehängt hat. Einen Wendehals, der sich leicht von den Umständen beeinflussen ließ. Abraham, erhabener Vater, Vater einer Menge. Später Abraham, Vater einer Menge. Im Neuen Testament uns vorgestellt als ein Vater der Gläubigen, Römer 4. Und das heißt, als ein Prototyp der Gläubigen. Also ein großes Vorbild, dem wir nacheifern sollten. Er war ein Pionier, aber nicht fehlerfrei, wie wir gesehen haben. Aber seine Blickrichtung und sein Lebensziel stimmt. Und das lernen wir aus dem Leben Abrahams und auch aus dem Leben Lots. Unser Lebensziel bestimmt unseren Lebensstil. Kann man sich gut merken. Also je nachdem, wie wir ein Ziel haben für unser Leben, wird das unser praktisches Leben, unseren Stil zu leben, sehr bestimmen und prägen. Lot, der hier in diesem Kapitel nur eine Nebenrolle spielt, ganz kurz, von ihm lesen wir, sie nahmen Lot und seine Habe, denn er wohnte in Sodom. Alles verloren. Erinnern wir uns in Kapitel 13, Vers 10, als jetzt Abraham und Lot da diesen Streit haben und Abraham die Entscheidung Lot überlässt, da lesen wir, und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan. Und dann spielt sich bei ihm im Kopf in Erinnerung alles Mögliche ab. Er sieht die Ebene, wie die bewässert ist, wie das Land Ägypten, wie der Garten Eden. Also eine totale Verwirrung im Kopf. Eden und Ägypten haben ja eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Kein Unterscheidungsvermögen mehr. Und dann folgt er seinen Augen und er orientiert sich in Richtung Sodom. Kapitel 13, Vers 12 lesen wir, dass er Zelte aufschlug bis nach Sodom. Also noch lebte er in Zelten in Richtung Sodom. Und später wissen wir aus Kapitel 19, dass er dann letzten Endes in Sodom wohnte. Ich glaube auch in Kapitel 14 wird es erwähnt, jawohl, denn er wohnte in Sodom. Und die Menschen in Sodom waren große Sünder vor dem Herrn. Kapitel 13, Vers 13. Das ist Gottes Urteil über diese Stadt. Was lernen wir aus dieser ganz kurzen Beobachtung? Wohin orientierte er sich? Wo wohnte er schließlich? Und wo kam er dann in große Konflikte, aus denen Gott ihn in seinem Erbarmen herausreißen musste? Eine ganz einfache, praktische Lektion. Unsere Füße werden unseren Augen folgen. Es fing alles mit den Augen an. Er hat gesehen. Er hat in seiner Fantasie die Dinge verarbeitet. Und dann sind seine Füße in Richtung Sodom gegangen. Und das ist immer die Geschichte der Sünde oder auch der Verweltlichung. Was sehen wir? Wovon lassen wir uns beeindrucken? TV, Internet, Werbung, Kataloge, Pornografie und so weiter. Brauche ich nicht erwähnen hier. Wovon träumen wir? Was bewegen wir in unserer Fantasie? Tja, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal geht, wenn man morgens wach wird und sich überlegt, wie konnte ich nur so einen Blödsinn träumen? Wie kann so etwas möglich sein, dass ich solche verrückten Sachen in meinem Kopf hatte, wenn ich an den letzten Wochen denke, ich bin da erschrocken drüber, was alles in meinem, ja, ich bin kein Psychologe, aber was sich alles in mir versteckt, noch an Bosheit und an schlimmen Sachen. Bei dir auch, das tröstet mich nicht, aber... aber das Schlimme ist, wenn wir das nicht richten, und ich glaube, wir sind auch für unsere Träume verantwortlich, und ich muss mich morgens oft vor dem Herrn entschuldigen und ihn um Reinigung bitten, wenn wir das nicht tun, werden wir irgendwie da auch einmal landen, wovon wir träumen. Galater 6, Vers 7 und 8, wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Also wenn wir diese Dinge nähren und nicht richten in unserem Leben, in unseren Gedanken, ja, dann werden wir irgendwie da auch umkommen und landen. Ich habe hier ein wunderschönes Buch, was keiner kaufen wird. Denn es hat, wie viele Seiten? 660, 670 Seiten. Großformat. Teuer, 27,95. Und der Titel heißt Geld, Besitz und Ewigkeit. Und vorne drauf sind ausgerechnet noch drei Särge drauf zu sehen. Wer kauft so ein Buch? Aber ich kann euch sagen, von Randy Alcorn geschrieben, er ist ein sehr, sehr guter Schreiber. Das ist dermaßen spannend, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man über Geld und Besitz und Ewigkeit so viel Interessantes lesen, nachlesen kann, was die Bibel berichtet. Und er geht jetzt auf alle Bereiche ein, die mit Materialismus zu tun haben in unserem Leben, bis hin Geldanlagen, Vererben, wie macht man das, kann man das überhaupt machen und alle Probleme, die damit verbunden sind. Sehr viele schöne Zitate aus der Kirchengeschichte, sehr schöne Beispiele. Und er zitiert hier eine Geschichte. Zwei Goldgräber fanden während des großen Goldrausches eine große Goldader und waren so begeistert darüber, tagtäglich mehr und mehr Gold auszugraben, dass sie nicht daran dachten, Vorräte für den Winter anzulegen. Und dann kam der erste Schneesturm. Fast erfroren kritzelte einer der Goldgräber auf einen Zettel, warum sie so dumm gewesen waren. Dann legte er sich nieder und starb, nachdem er zu spät den Verstand wiedergewonnen hatte. Monate später entdeckte eine Gruppe von Goldsuchern den Zettel und die gefrorenen Leichen der Goldgräber, die auf einem riesigen Goldberg lagen. Das ist eine schöne Illustration von dem, was ich, schön nicht, aber eine deutliche, was ich versucht habe deutlich zu machen. Wir werden dort landen. Erinnere dich an Achan, Josua 7. Er sah, ihn gelüstete und er nahm und kam um. Denken wir an Simson, der hat ja auch Probleme mit seinen Augen in allen Kapiteln. Er sah etwas, er wünschte es das und es wurde ihm zum Verhängnis und diese Augen wurden ihm auch ausgestochen. Denken wir an David, klang heute Morgen schon an, 2. Samuel 11. Er sah, tja, ihn gelüstet danach und er nahm und die Folgen waren bitter für ihn und auch für seine nächste Generation, für seine Kinder. Wer Pornografie in seinem Leben duldet, und hier werden viele Männer sitzen, die das tun, die sich heimlich im Internet Sachen angucken oder wo auch immer, der wird irgendwann auch einmal auf diesem Misthaufen landen. Stichwort Berlusconi. Ihr habt vielleicht in den letzten Tagen gehört, was dieser Mann von sich gegeben hat. Das ist so abscheulich, dass man das hier nicht wiederholen kann. Der scheint es auch vor sich zu haben oder schon zu praktizieren. Und wer vom materiellen Reichtum begeistert ist, der wird daran irgendwann ersticken. Vor Jahren erzählte mir ein Bruder aus Holland eine Geschichte, die habe ich nie vergessen. Er erzählte von einem Vater, der auf dem Sterbebett lag. Er war irgendwie Geschäftsmann, sehr reich wohl. Sein Leben, er war Christ, aber hat sich sehr viel um materielle Dinge gekümmert. Seine Söhne standen an seinem Bett, um Abschied zu nehmen, in den letzten Stunden zu begleichen. Und dieser Mann war wohl in den letzten Tagen oder Wochen ein bisschen oder viel dement und konnte nicht mehr klar denken. Und er war total unruhig auf dem Sterbebett. Und die Söhne gucken sich an und fragen sich, was machen wir mit dem? Der konnte nicht sterben, war unheimlich unruhig. Und dann ging einer von den Söhnen hin zum Tresor, holte aus dem Tresor und packte Geldscheine und legte ihrem Vater in die Hand. Und dann wurde er ganz ruhig. Und dann hat er so geblättert, wie er früher immer geblättert hatte. Das war die letzte Erinnerung an den Vater. Das ist das Geld und das ist der Betrug des Reichtums. Und der Lot, er war Opfer eines Selbstbetrugs, so denke ich. Ich lese zwischen den Zeilen, wahrscheinlich, als er vor der Frage stand, Sodom, Gomorra, tja, ich könnte doch auch in Sodom und Gomorra ein Zeuge Gottes sein, oder nicht? Ein Altar bauen? Da werde ich viele Kontakte für persönliche Evangelisation bekommen, die habe ich hier in der Umgebung von Abraham nicht so. Man findet immer fromme Gründe, allen möglichen Unsinn zu machen. Und vielleicht sind solche Gedanken auch durch seinen Kopf gekommen, aber wir denken doch oft auch so. Deswegen müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was Samuel den Saul sagte in 1. Samuel 15, Vers 22, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Gott erwartet, dass wir seinen Prinzipien folgen. Das kurz über Lot. Jetzt Abram, er wird hier in diesem Abschnitt in meiner Elberfelder Bibel Hebräer genannt. Man könnte auch übersetzen, ein Ausländer oder ein Wanderer oder ein Hergelaufener, wörtlich einer von Jenseits kommender. Auch ganz interessant, auch in der typologischen Bedeutung. Er wohnte aber bei mir unter den Terebinthen Mamres des Amoriters. Also das wird hier gegenübergestellt. Ich habe mir hier in der Bibel das so ein bisschen markiert. Lot wohnte in Sodom. Und deswegen wurde er gefangen genommen mit seiner ganzen Habe, alles war weg. Abraham war ein Ausländer, Hebräer, wohnte aber unter den Terebinthen Mamres des Amoriters. Ich finde das so schön, wie die Bibel oft mit so ganz wenigen Worten etwas deutlich macht. Diesen Unterschied. Er, ein Ausländer, er wohnt unter den Terebinthen Mamres. Ich weiß zumindest, was Mamre bedeutet aus den Büchern, wo Namen erklärt werden. Er bedeutet Fettigkeit oder auch Stärke. Und dieses Mamre lag bei Hebron, ja ein ganz bekannter Ort im Alten Testament, wo gerade David auch gesalbt wurde und wo wir viele wichtige Geschichten haben, bedeutet Gemeinschaft oder auch Verbindung. Er wird hier also ein Ausländer genannt, Aber als ein Ausländer, als ein Hergelaufener, einer von der anderen Seite, er war kein Einsiedler oder ein Mönch oder Eremit, sondern er hatte Gemeinschaft, vor allem natürlich mit Gott und ich denke auch mit seinen Hausgeborenen, seinen Geübten, würden heute sagen, mit seinen Geschwistern. Also wenn man Gemeinschaft mit Gott hat, dann ist immer die Gemeinschaft mit den Geschwistern eingeschlossen. Wenn wir im Neuen Testament von dem Herrn Jesus lesen, dass er eingeladen war, ich finde es immer so schön, Jesus und seine Jünger. Es ging natürlich um den Herrn Jesus, denken wir an Kana oder denken wir an Bethanien, wo ihm dann ein Abendessen gemacht war, aber die Jünger waren dabei. Also man kriegt die beiden nur im Doppelpack. Wer den Herrn will, muss auch seine Jünger haben wollen, auch wenn das komische Typen sind. Wenn wir uns hier gegenseitig angucken, dann wissen wir das. Ganz komische Gesichter, ganz verschrobene Burschen manchmal. Aber wir haben einen Herrn, das verbindet uns. Und es ist doch schön, dass wir gemeinsam ihm folgen dürfen. Und das war Abraham. Er war als Ausländer, als einer, der in Gemeinschaft mit Gott lebte, natürlich abgesondert von dem ganzen Tumult da draußen, von den Kriegereien. Aber er war nicht teilnahmslos. Das war ihm nicht egal, was um ihn herum passierte. Und ich denke, das ist ein schönes Bild oder Vorbild eben auch für uns. Warum kommt jetzt hier ein Entronnener aus dieser Schlacht? Damit beginnt ja Vers 13. Und es kam ein Entronnener und berichtet es Abraham. Warum läuft der ausgerechnet zum Abraham? Warum? Warum nicht woanders hin? Ist das nicht interessant? In Notzeiten wird man im Allgemeinen nüchtern. Und da weiß man, wohin man sich wenden muss. Und offensichtlich wusste dieser Mann hier, der aus dieser Schlacht da fliehen konnte und am Leben blieb, der nicht versunken war in diesem Morast oder in den Erdharzquellen, wo man Hilfe erwarten kann. Ausgerechnet bei dem Ausländer. Das finde ich eine ganz großartige Lektion. Ihr kennt alle oder viele von euch Archimedes. Der lebte etwa 400 vor Christus. Ein berühmter Physiker und Mathematiker. Der hat die ganzen Hebelgesetze durchschaut und auch dann irgendwie dokumentiert oder was auch immer. Er hat ganz tolle Geräte geschaffen. Der hat diesen berühmten Satz gesprochen: Gebt mir einen festen Punkt außerhalb der Erde, auf dem ich stehen kann, und ich werde die Welt bewegen. Und glaube ich, ist auch ein geistliches Gesetz. Nur getrennt von dieser Welt, wenn wir einen Bezugspunkt haben, auf dem wir stehen können, feststehen können im Glauben, haben wir Einfluss auf diese Welt. Und Kierkegaard, diesen Satz habe ich auch zitiert in dem Buch über das Gebetsleben Jesu, der schreibt in einem seiner Tagebücher, Band 4, der archimedische Punkt außerhalb der Welt ist eine Betkammer, wo ein wahrhaft Betender in aller Aufrichtigkeit betet, und er wird die Welt bewegen. Finde ich unheimlich schön. Und das sollte uns Mut machen, auch als Christen, als Abgesonderte, als ein bisschen Verrückte in den Augen dieser Welt, die sich gar nicht so in der Politik und Wirtschaft und so weiter auskennen, einmischen. Wir haben wirklich einen Standpunkt, wenn wir treu sind, von wo aus wir Einfluss haben können auf diese Welt und auf das ganze Durcheinander um uns herum. Wo stehen wir? Wo sind wir verwurzelt? Kann man uns als Himmelsbürger erkennen in unserem ganzen Auftreten? Wäre ein Zelt auch das passende Symbol für unser Leben? Kann man uns an unserem Lebensstil, welches Auto wir fahren, in welchem Haus wir wohnen, womit wir uns, was weiß ich, bedienen lassen, kann man darin einen Fremdlingscharakter erkennen, wie man das früher gesagt hat, dass wir Wanderer sind, dass unsere Heimat nicht hier auf der Erde ist, sondern dass wir einen Bezugspunkt haben außerhalb dieser Welt. Ja, und das ist das große Problem, dass wir heute unter den Evangelikalen, besonders auch in der Emerging Church, in dieser neuen Welle, die auf uns zukommt und um sich greift. Ich weiß, vor einigen Jahren habe ich einem ziemlich bekannten Evangelikalen, der im Vorstand der Deutschen Allianz ist, gesagt, bitte kümmere dich um die und die Brüder da, die solche Bücher schreiben, veröffentlichen, dann hat er mir zurückgeschrieben, das sind die jungen Wilden, die müssen sich mal ein bisschen austoben, das spricht in ein, zwei Jahren keiner mehr von, aber das ist ein ganz großer Irrtum. Diese Ideen, diese Gedanken, die schlagen Wellen, auch in unser Leben hinein, da müssen wir mit rechnen. Begriffe wie Kulturrelevanz, inkarnatorisch, transformatisch, oder das Buch von Johannes Reimer, sicherlich ein Bruder, die Welt umarmen, ein dicker Wälzer, worin er dann versucht deutlich zu machen, welchen Auftrag wir haben, eben die Welt zu umarmen, eben das Evangelium zu inkarnieren, missional zu leben und so weiter, ganzheitlich. Hört sich alles schön an, aber ich denke, wenn wir wirklich einen festen Bezugspunkt haben, wenn wir Ausländer sind, dann ist es selbstverständlich, dass wir Papier von der Straße aufheben und dass wir uns um die sozialen Belange auch kümmern. Das ist doch klar für uns, dann brauchen wir doch keine Bücher drüber schreiben. Unser Problem ist das doch nicht, sondern unser Problem ist, dass wir unseren Bezugspunkt, unseren festen Punkt außerhalb der Erde gar nicht mehr haben oder dass er uns verloren gegangen ist und wir keinen Einfluss mehr haben, keinen moralischen Einfluss und auch keinen geistlichen Einfluss auf unsere Umgebung. Malcolm Muggeridge, ein bekannter englischer Satiriker, der hat einmal geschrieben, die einzig wirklich Tragödie, die wir auf der Erde erleben können, ist, uns hier zu Hause zu fühlen. Die einzige wirkliche Tragödie, die wir auf der Erde erleben können, ist, uns hier zu Hause zu fühlen. Das ist wirklich ein wichtiges Zitat. Und aus diesem Buch Leben im Bewusstsein der Ewigkeit, was ich im Moment lese, neben meiner täglichen Bibel lese, da zitiert er C.S. Lewis, die Hoffnung gehört zu den göttlichen Tugenden. Das bedeutet, ein permanenter Blick auf die ewige Welt ist keine Form von Flucht oder Wunschdenken, wie einige Leute meinen, sondern etwas, das ein Christ tun sollte. Das heißt nicht, dass wir die gegenwärtige Welt sich selbst so überlassen sollen, wie sie ist. Wenn Sie die Geschichte studieren, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für diese Welt getan haben, diejenigen waren, die am häufigsten über die zukünftige Welt nachgedacht haben. Das ist interessant, wenn das stimmt, was er sagt. Und nun, er war ein gelehrter Mann. Ich nehme mal an, dass er auch Belege für hat, dass die Leute, die hier in dieser Welt viel bewegt haben, am meisten über den Himmel nachgedacht haben, dort ihren Bezugspunkt hatten. Das, meine ich, können wir hier von Abraham lernen. Jetzt die Reaktion Abrahams. Da kommt also der Hergelaufene, der Entronnene, ausgerechnet zu dem Wanderer, zu diesem Ausländer und erzählt ihm, dass sein Bruder gefangen weggeführt war. Und Abraham hörte, dass sein Bruder, Vers 14, gefangen weggeführt war. Interessant ist hier, dass er den Lot seinen Bruder nennt. Er hätte auch sagen können, mein Neffe oder meines Bruders Sohn. Er sagt auch nicht, der sich von mir getrennt hat, wie wir oft denken, oder der mich irgendwie doch über den Tisch gezogen hat, als wir da vor der Wahl standen, uns zu trennen, oder der diese Welt liebgewonnen hat, sondern er nennt ihn hier Bruder. Und das finden wir noch einmal in Vers 16 wieder. Und er brachte Al-Habe zurück, auch Lot, seinen Bruder. Und ich möchte daraus auch eine Anwendung machen auf unser Leben. 1. Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, kann man sich gut merken, Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle auswendig, aber hier geht es auch um eine andere Liebe. 1. Johannes 3, Vers 16, wir sind schuldig, für die Brüder, in Klammern und Schwestern, das Leben hinzugeben. Und da bezieht sich Johannes auch auf die Hingabe unseres Herrn. Wenn Christus uns geliebt hat, sich für uns hingegeben hat, dann sollen wir auch bereit sein, für unsere Geschwister im Glauben unser Leben hinzugeben. Und so sieht er jetzt in diesem Lot nicht jemand, von dem man sich trennen musste oder sich für uns getrennt hat, der eigene Wege gegangen sind, der Kompromisse eingegangen ist, der liberal geworden ist oder was immer wir da auch sagen, sondern er sieht seinen Bruder, der in Not ist. Und hier zeigt sich Abrahams wahrer Charakter, Sprüche 17, Vers 17, ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Ein wunderschöner Vers aus den Sprüchen, Sprüche 17, Vers 17. Hier haben wir jemanden, der für seinen Bruder das Leben hinlegt. Er riskiert sein Leben. Wenn ihr die ganze Geschichte mal euch wie ein Film vor den Augen abrollen lassen würdet, was das hier für ein Kampf war und welche Menschenmengen hier bewegt wurden, wer dagegen wen kämpfte und welche Koalitionen hier auftreten, dann kann man sich nur wundern, dass der Abraham hier mit seinen 316 oder wie viel hausgeborenen oder geübten ausrückt zum Krieg. Er hatte ein paar Verbündete, die haben ihm auch geholfen. Aber der hat wirklich sein Leben für seinen Bruder riskiert. Im Neuen Testament lesen wir von Aquila und Priska, von denen sagt Paulus in Römer 16, Vers 3 und 4, sie haben für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben. Ist das nicht großartig? Ein Ehepaar, das für den Paulus den eigenen Hals freigegeben haben. Das ist wirklich Bruderliebe. Oder denken wir auch an Jakobus 5, die beiden letzten Verse. Ist schön, dass der Jakobusbrief damit auch endet. Das finde ich ganz, ganz großartig. Da lesen wir, meine Brüder, sind immer Schwestern angeschlossen, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und das würden wir über Lot sagen, und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das sollte uns Mut machen, niemanden aufzugeben, wirklich für unsere Brüder und Schwestern da zu sein, auch wenn die sich getrennt haben, wenn die Wege gehen, die nicht gut sind, und wir anders zu sagen, naja, bist du selbst schuld. Nein, er riskiert hier sein Leben. Vers 16, er brachte alle Habe zurück und auch Lot, seinen Bruder. Tragisch ist natürlich, das werdet ihr dann, weiß nicht, wirst du morgen noch über, nee, 19 kommt gar noch nicht dran, also nächster Bibeltag, da werden wir feststellen, dass der Lot seine Lektion nicht gelernt hat. Wir finden ihn später wieder in Sodom, dann sogar im Tor Sodoms. Wahrscheinlich hat er dort eine Ehrenposition, Ehrenbürger, war irgendwie im Rat Sodoms, also er hat dort Karriere gemacht. Er hat also nichts gelernt aus dieser Geschichte. Er hat hier blaue Augen gekriegt. Er wurde gefangen genommen, musste seine eigene Habe wahrscheinlich ja seinen Besiegern nachtragen, weil er in Sodom wohnte. Abraham hat ihn befreit, aber ihn zieht es wieder zurück in diese Stadt, in diese Umgebung. Er hat nichts gelernt. Wie schade, wenn wir auf eigenen Wegen solche Erfahrungen machen, dann auch Gottes Gnade in unserem Leben erfahren und doch wieder zurückgehen ins alte Leben. Sprüche 12, Vers 1. Wer Unterweisung liebt, liebt Erkenntnis. Aber wer Zucht hasst, ist dumm. Hier wurde Lot gezüchtigt. Ihm wurde alles abgenommen, mehr oder weniger. Aber er hat die Zucht Gottes in seinem Leben nicht erkannt. Und so finden wir ihn dann wieder in Sodom. Zurück zu Abraham. Er ist jetzt auf dem Rückmarsch. Vers 17. Und wir können uns vorstellen, wie abgekämpft er war. Aber auch wie dankbar. Er hatte sein Leben eingesetzt, riskiert. Er hatte seinen Bruder befreien können aus dieser Situation. Er hatte den Kampf gewonnen. Müde, aber glücklich. Und das sind Zeiten, wenn wir auch in der Nachfolge des Herrn Siege verzeichnen können. Wenn wir merken dürfen, Gott konnte uns brauchen oder wir dürfen etwas für ihn tun. Das ist immer eine gefährliche Situation. Dann ist die Gefahr, dass wir ein bisschen stolz sind. Manchmal klopfen wir uns selbst auf die Schulter, manchmal kommen andere, die uns auf die Schultern klopfen. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Und dann lesen wir in Vers 17, als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedorlaomer, die Königin, mit ihm gewesen geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shavi, das ist das Königstal. Ohne dass der Abraham etwas davon ahnt, ist ein anderer Feind unterwegs. Ein Feind, nicht um ihn zu töten. Ein Feind, der nicht in der Gestalt eines Löwen kommt, den man leicht erkennen kann, der brüllt und der zerreißen will und töten will, sondern hier mehr wie eine listige Schlange als ein Versucher, König von Sodom. Das klingelt ja schon in unseren Ohren, wenn wir das hören, der König von Sodom. Hat man gleich irgendwie einen Schrecken. Und er hat ein gefährliches Angebot in der Tasche. Ein Schnäppchen mit Fußangeln, habe ich geschrieben. Und er ist bereit, in einer für ihn günstigen Situation Abraham zu einem Deal zu überreden. Und das ist wichtig für uns. Ich glaube, dass wir aus der Bibel lernen, dass auch unser Feind, der Teufel, der Widersacher, jede Schwächephase in unserem Leben nutzt. Und oft dann, wenn wir mit Gottes Hilfe und Gnade für ihn etwas tun durften, wenn wir müde sind, uns verausgabt haben und vielleicht so ein bisschen Stolz auch in unserem eigenen Herzen nähren, dann bieten wir dem Feind eine Angriffsfläche. Aber bevor jetzt die Bibel über diesen König von Sodom eingeht, dann haben wir hier einen Szenenwechsel, einen Einschub. Denn wir lesen, dass ein anderer König hier auftritt. Und das ist sehr, sehr schön. Ein anderer König ist auf dem Weg, während Abraham also ahnungslos auf dem Rückmarsch ist. Und dieser andere König von Sodom, der andere König Melchisedek, der scheint es sehr eilig zu haben. Wir lesen Vers 18, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Wir haben hier einen Einschub, und er war Priester Gottes des Höchsten. Offensichtlich trieb ihn die Sorge um Abraham an, ihm schnell zu begegnen. Wir wissen nicht, ob er eine Ahnung davon hatte, welcher ein anderer König auch unterwegs war, aber hier sehen wir, ja, wie er sich beeilt, um den Abraham, der in Gefahr steht, eine Hilfe zu sein. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Er war König von Salem, denken wir nicht an Jerusalem, Friede. Er war König des Friedens, könnte man sagen. Er wird Priester Gottes des Höchsten genannt. Und hier taucht er zum ersten Mal in der Bibel auf, eine ganz geheimnisvolle Person. Er war König und gleichzeitig Priester. Und wir finden ihn im Neuen Testament wieder, vor allem im Hebräerbrief, Kapitel 7. Ich zitiere, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, wird hier nicht erwähnt. Der taucht plötzlich auf, aus dem Nichts auf. Wieder Anfang der Tage, also wir lesen nichts von seiner Geburt, noch Ende der Tage, wann er starb. Aber dem Sohn Gottes verglichen, der Sohn Gottes, bleibt Priester in Ewigkeit. Also im Alten Testament ein ganz wunderbares Bild auf unseren Herrn Jesus als hoher Priester, der sich auch Sorgen macht um uns und der für uns betet. Und er wird auch im Hebräer 5, Vers 10 genannt, dass der Jesus Priester ist nach der Ordnung oder Kategorie Melchisedeks. Und dieser Melchisedek kommt zum rechten Zeitpunkt und bringt Brot und Wein. Und als Priester segnet er Abraham. Er stärkt Abraham nach Leib und Seele. Und er präpariert ihn für die Begegnung mit dem König von Salem. Und das ist wirklich eine ganz wunderschöne Geschichte. Und das ist eine Erinnerung an unseren Herrn. Auch wieder der Hebräerbrief. Der Jesus hat auch Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er kennt uns. Er ist versucht worden wie wir. Er betet für uns. Erinnern wir uns an Petrus, Lukas 22. Ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Jesus wusste ganz genau, Petrus, der hört nicht. Der geht jetzt einen Weg. Der ist nicht in Ordnung. Ja, er muss wahrscheinlich hier auch sich seine blauen Augen holen. Aber der Jesus betet für ihn. Ja, und er sieht ihn auch an, als er von den hohen Priester zu Pilatus geführt wird. Während Petrus dort am Kohlenfeuer den Herrn unter Fluchen und Schwören verrät, schaut er Jesus ihn an. Und dann lesen wir diese ergreifende Szene, dass Petrus ihn auch sah. Dieses Haupt voll Blut und Wunden, könnten wir sagen. Der Hahn kräht und Petrus erschrickt über sich selbst, über seine Sünde und macht, dass er rauskommt aus diesem Hof. Und er weinte bitterlich. Brot, Nahrung, Wein, Freude, davon sind diese beiden Dinge in der Bibel ein Bild. Manche denken auch an das Abendmahl, wo wir an die Leiden des Herrn, an die Hingabe des Herrn denken dürfen. Auf jeden Fall der Herr, er segnet uns und er richtet unsere Herzen auf, so wie das hier der Melchisedek tut. Er erinnert den Abraham an Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und er präpariert ihn für die Begegnung mit dem König von Sodom. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe, die der Jesus immer wieder in unserem Leben erfüllt. dass er A für uns betet. Er sieht uns, er beobachtet uns. Zur rechten Zeit kommt er uns entgegen, vielleicht auch an diesem Tag mit Brot und Wein und richtet unsere Augen auf den Herrn, dem Himmel und Erde gehört Gott, dem Höchsten.